Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Da steht geschrieben: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahret werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt habt, nämlich der Seelenseligkeit. Quasi modo geniti, so lautet bedeutungsvoll der lateinische Name des heutigen Sonntages, des ersten Sonntages nach Ostern. Quasi modo geniti bedeutet ins Deutsche übersetzt wie die Neugeborenen oder wie neugeborene Kinder. Und so trägt nicht umsonst dieser erste Sonntag nach Ostern diesen Namen. Denn mit der Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Es ist der Beginn unseres christlichen Glaubens, die wir ausgewählt sind nach der Vorkenntnis Gottes in seinem lieben Sohn. Und so schallte der österliche Jubelruf durch die Christengemeinde: Der Herr Jesus Christus ist auferstanden. Er ist der Sieger. Gott hat ihn aus dem Tod heraus ins Leben erweckt. Und so dürfen auch wir danken für unsere Wiedergeburt und den damit verbundenen Anteil an der Auferstehung unseres Herrn. So dürfen wir eine Hoffnung haben, die gerade über den Tod hinausweist. Und diese Hoffnung soll uns ein Leben lang tragen, eben in einem Licht einer völligen Erlösung, gerade auch für die Geschwister von uns, die im Leiden oder auch in mancherlei Versuchungen ausharren müssen. Und dabei wird dann auch die Bewährung unseres Glaubens geprüft, damit wir das Endziel erreichen, nämlich unsere Errettung. Und von dieser Hoffnung spricht heute unser Predigttext und was es eben mit dieser Hoffnung auf sich hat. Zum einen gründet sie in der Auferstehung Jesu und sie bedeutet eben die Wiedergeburt zu einem neuen Leben. Zweitens, diese Hoffnung wird durch den Glauben auch im Leiden bewährt werden. Und drittens, diese Hoffnung wird erfüllt in der ewigen Herrlichkeit. Petrus sagt hier in Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Dabei wollen wir hier darauf den Vermerk richten, dass Petrus hier von einer lebendigen Hoffnung spricht. Hoffnung ist sie, weil sie eine Erwartung bezeichnet, deren Erfüllung noch in der Zukunft liegt. Und indem er sie als lebendige Hoffnung bezeichnet, zeigt er uns, dass sie eine begründete Hoffnung in unserem Herrn hat. Gott hat uns in seiner Barmherzigkeit wiedergeboren, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gott hat es so verfügt, dass die Auferstehung Jesu das Mittel ist, mit dem Gott uns jetzt zum ewigen Leben bringt. Und das ist natürlich auch nur dann verständlich, wenn wir vor Augen haben, dass der Herr Jesus Christus der uns von Gott gegebene Stellvertreter ist. Und weiter sagt Petrus dazu, dass diese lebendige Hoffnung im Zusammenhang mit der Wiedergeburt von der Auferstehung steht. Somit ist sie lebendig, weil Jesus Christus lebt und ihm keiner das Leben nehmen kann. Er ist kein toter Messias. Das Ganze war in der Tat eine Neugeburt, eine neue Schöpfung. Im auferstandenen Herrn Jesus Christus ist das Alte wirklich vergangen und etwas ganz Neues ist geworden. Und das ist uns von der Auferstehungsbotschaft her, wie wir vor einer Woche wieder neu gehört haben, auch einsichtig. Das heißt also, alle Hoffnung, alles Heil haben wir allein in Jesus Christus. Er ist der Versöhner, er ist der neue Mensch und in ihm hat die neue Schöpfung ihren Anfang genommen. Und alle, die in ihm sind, die an ihn glauben, haben diese neue Wirklichkeit in ihm, dem unsichtbaren und erhöhten Herrn. Doch diese Hoffnung ist an eine sehr große Bedingung geknüpft. Denn nur wer wiedergeboren ist, kann sie hegen. An dieses irdische Leben knüpfen sich irdische Hoffnungen. Wer aber in das himmlische Leben aus Gott eingeführt wird, dem geht eine neue himmlische Hoffnung auf. Die lebendige Hoffnung ist auch nicht irgendwie ein platter Optimismus, so nach dem Motto, wie es heute gerne erzählt wird, irgendwie wird schon alles besser werden. Oder etwa, lasst uns nur fest den Daumen drücken, dann wird schon alles gut werden. Solche Hoffnungen sind falsche Hoffnungen. Und die Heilige Schrift warnt uns eindringlich vor solchen Hoffnungen. Sie entlarvt zum Beispiel Reichtum, Erfolg, Ansehen, Ehre und Gesundheit als sogenannte Pseudo-Hoffnungen, die eines Tages zerbrechen werden. Auch politische Systeme, Ideologien und Religionen, auf die Menschen ja ganze Völker ihre Hoffnung gesetzt haben, sind zerbrochen, geplatzt wie eine Seifenblase und die Leute waren später bitter enttäuscht. Warum? Nun, weil dies eben alles keine lebendige Hoffnung ist, keine wirkliche Zuversicht, auf die man sich verlassen kann. Und die wahre lebendige Hoffnung ist eine, die eben nicht stirbt. Während alle irdischen Hoffnungen sterben, und wenn der Mensch stirbt, so sind sie auch mit ihm weg. Und wie viele Hoffnungen müssen wir auch während unseres Lebens vielleicht aufgeben? An fehlgeschlagenen Hoffnungen fehlt es von daher nicht in unserem Leben. Und viele werden vielleicht auch dadurch bitter oder entkräftet. Aber selbst wenn irdische Hoffnungen sich verwirklichen sollten, so bleibt die Erfüllung doch weit hinter unseren Erwartungen zurück. Und von daher gibt es eine Hoffnung, die eben nicht mit ins Grab sinkt. Und ihre Erfüllung wird alle Erwartungen noch weit übertreffen. Es ist die Hoffnung auf das unvergängliche, unbefleckte und unverwerkliche Erbe Gottes. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Und somit ist sie nämlich gewiss, weil Gott mit der Auferweckung Jesu unter Beweis gestellt hat, dass er die Macht hat, neues, ewiges Leben zu schaffen. Und weil Gott sein Wort hält und erfüllt, was er verspricht. Da haben wir ganz gewiss unsere Heilsgewissenheit drin. Und in Jesus Christus, der gegenwärtig unser Stellvertreter, so werden wir in der Vollendung auch Teilhabe an der neuen Schöpfung haben. Wir werden als Auferstandene in einem neuen Leib erscheinen und ewiges Leben als Wirklichkeit haben. Und darin findet dann die Hoffnung ihre wahre Erfüllung. Und auf dem Weg bis dorthin muss sich allerdings diese Hoffnung noch bewähren. Dazu sagt uns Petrus in den Versen 6 und 7, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. In diesem Vers nun werden wir herausgefordert, dass sich unsere lebendige Hoffnung auch bewähren muss. Vor allem dann, wenn der Glaube an das Evangelium angefochten wird. Wir erinnern uns, Petrus schrieb damals an Christen, die in der Zerstreuung lebten. Sie wurden offenbar ihres Glaubens wegen bedrängt und Petrus wollte ihnen ans Herz legen, am Glauben festzuhalten. Und solche Prüfungen geschehen auch eben unter der Zulassung Gottes. Dazu heißt es in den Sprüchen, wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der Herr die Herzen. Und Petrus greift das auf und als Beispiel nimmt er dann nun den Goldschmied hier in unserem Text, der das Gold von allen Beimischungen und Schlacken reinigt, indem er es erhitzt, sodass die Schlacken sich von dem Gold scheiden. Und so benutzt eben auch Gott die Anfechtungen und Versuchungen, um uns in unserem Glauben rein und gewiss zu machen. Man kann auch sagen, die Schlacke des alten Menschen wird aus unserem Herzen entfernt. Und da eben versucht Gott uns, oder Gott versucht oder prüft uns, indem wir unseren Glauben und Gehorsam eben auf die Probe gestellt bekommen. Und er lässt zu, dass der vielleicht auch einen besonderen Auftrag von ihm bekommen hat, auch versucht wird. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel in der Heiligen Schrift, nämlich von unserem Herrn Jesus Christus. Da heißt es, dass ihn der Heilige Geist in die Wüste führte, damit er vom Teufel versucht würde. Und wie wir wissen, hat er all dem widerstanden. Nun, die Anfechtungen, die uns treffen können, können ganz unterschiedlicher Art sein. Es kann die alltägliche Versuchung zur Sünde sein. Es kann Leid sein, das etwa eine Krankheit über uns bringt. Es kann aber auch für uns schon die Diskriminierung durch diese gottlose Welt sein, wo wir vielleicht an unserem Arbeitsplatz, im Verwandten- oder auch im Familienkreis immer wieder anecken. Nicht, dass Gott schon wüsste, dass wir als seine Auserwählten uns bewähren, aber es geschieht um unseres Willens, damit wir umso klarer und freier an seinen Zusagen, die er uns gegeben hat, festhalten. Und dadurch spricht auch das Neue Testament sehr häufig vom Leiden um Christi willen. Und von daher sollten wir auch uns keine Illusion machen, dass das Leben im Glauben an Christus eine stete Wanderung auf sonnigen Höhen wäre. So wie es in vielen Gemeinden gelehrt und gepredigt wird, komm zu dem Herrn Jesus Christus, dann geht's dir gut, du wirst keine Probleme mehr haben, du bist erlöst. Doch wehe, es kommen dann die Anfechtungen und Versuchungen. Aus der Seelsorge heraus weiß ich, dass man solchen Leuten erstmal das Evangelium erklären und auslegen muss, bevor man überhaupt in der Seelsorge einsteigen kann. Denn wie sollen sie es verstehen, wenn sie ein Evangelium Leid haben, verkündigt bekommen? Nun, manche Versuchungen, die uns treffen, können auch richtig abgründig sein. Doch über allem steht auch die Zusage unseres Herrn Jesus, dass nichts und niemand uns, die wir wahrhaftig an ihn glauben, von ihm trennen können. Und unser Herr selber sagt es dazu im Johannesevangelium: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wunderbare Verse hier, voller Hoffnung. Und unser Glaube, beziehungsweise eben unsere lebendige Hoffnung, schenkt uns dann Freude in mancherlei Anfechtung. Nun, wie fasst das zusammen? Wenn es uns schlecht geht, sollen wir uns freuen, Freude haben? Freude ist das besondere Vorrecht von uns, und das ist völlig unabhängig von unseren Umständen. Da erfährt vielleicht der eine ein unsägliches Herzeleid und viel Verfolgung vielleicht auch, um Christi willen. Und trotzdem möchte Gott, dass wir dann in den bittersten Trübsalen eine tiefe Freude empfinden. So wie es Petrus auch im Kapitel 4 des ersten Briefes sagt: Freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Nun, diese Anfechtungen, Versuche mögen uns vielleicht vorübergehend Leid bringen. Doch sie können die tiefe und unvergängliche Freude, die in der lebendigen Hoffnung auf Jesus Christus in uns wurzelt, nicht auslöschen. Der Apostel Johannes schrieb weiter in seinem ersten Brief dazu: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Auf etwas Wichtiges wollen wir dabei noch achten. Gott verleitet niemals und niemanden zur Sünde. Den Anreiz zur Sünde bildet vielmehr immer wieder die eigene Lust, der alte Mensch in uns. Und das benutzt dann der Versucher, sprich der Satan, um ihn und uns das Vertrauen in Gottes Liebe fragwürdig zu machen. Man zweifelt. Kann ich mich auf die Verheißungen des Herrn verlassen? Habe ich wirklich eine lebendige Hoffnung? Aber wir dürfen auch wissen, das ist ein sehr großer Trost für uns. Zugleich ist Gott auch der, der aus der Versuchung erlöst, oder den Anfechtungen, der uns nicht über unsere Kraft versuchen lässt und mit der Versuchung auch den Ausgang schafft, so dass wir sie ertragen können. Und etwas Wichtiges in diesem Zusammenhang wollen wir uns merken: In der Versuchung bewährter Glaube führt zu Geduld und Vollkommenheit. Das wiederum gibt uns dann die Gewissheit, dass Christus stärker ist als alle unsere Schwächen. Und er hat auch die Mächte der Finsternis besiegt am Kreuz. Wir sehen zwar noch die Bedrohungen und erkennen auch unsere Schwachheiten und unsere Neigungen, aber Christus wird nicht zulassen, dass auch nur ein Mensch, den Gott ihm, der Vater, nach seinem gnädigen Ratschluss gegeben hat, verloren geht. Wunderbare Heilsgewissenheit hier. Wunderbar. Darauf dürfen wir vertrauen und müssen in aller Anfechtung unsere Hilfe und Rettung beim Herrn suchen. Dazu auch eine Bemerkung des Apostel Paulus aus seinem zweiten Korintherbrief, wo er schreibt: So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Damit will er uns sagen: Die Erde ist nicht der Himmel. Wir leben im Glauben, im Vertrauen auf Gottes Zusagen. Und sofern seine Zusagen das diesseitige Leben betreffen, werden wir es auch erleben, dass er zu seinem Wort steht. Und später in der Herrlichkeit beim Herrn werden wir sehen, was wir hier auf Erden geglaubt haben. Von daher wollen wir uns von aller Schwärmerei entfernen und absagen, der zufolge wir jetzt schon ein Leben hätten, das frei wäre von Krankheit und Leid, von vergeblicher Mühe, von Stress und Erschöpfung, von Versagen und Sünde. Und dazu möge uns Gott eine bewahrende Kraft, mit seiner bewahrenden Kraft helfen. Sie ist allerdings an eine Bedingung geknüpft. Nur wenn wir ihm ganz vertrauen, kann er uns auch behüten. Um seinen Schutz zu erfahren, müssen wir aus ganzem Herzen an sein Wort und an seinen Verheißungen glauben. Auch müssen wir jeden Zweifel ablegen, dass wir bei Versuchungen von ihm gehalten werden, dass er uns vielleicht loslässt, oder vielleicht zweifeln wir auch mit seiner bewahrenden Kraft. Nein, wir verlassen uns ganz auf ihn, unseren Gott der Kraft. Dann werden die folgenden Pfeile des Bösen, so unvorherbar sie auch auf uns zukommen mögen, auf wunderbare Weise abgewehrt werden. Und das ist der Schild des Glaubens. Nun stellt sich die Frage noch, wann erfüllt sich unsere Hoffnung? Und das wird in unserem Text heute in Vers 4 beschrieben. Da heißt es, ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches, wirkliches Erbe, das auch bewahrt wird im Himmel. Nun, wir sehen an diesen Begriffen, dass hier selbst die Heilige Schrift sehr zurückhaltend ist, wenn es darum geht, die Größe und die Herrlichkeit dieses Erbes zu beschreiben. Als Gott dich und mich errettete und uns ein ewiges Erbteil schenkte, tat er es nicht, weil wir etwas Besonderes sind oder seine Liebe und Gnade mehr als andere verdient hätten. Er tat es, weil er sich in seiner souveränen Gnade entschieden hatte, uns zu lieben, und seine große Gnade und Barmherzigkeit über uns auszugießen. Und so kommt Gott dem traurigen Zustand der Menschen entgegen. Nicht wiedergeborene Menschen sind völlig verloren, tot in ihren Übertretungen, der Sünde versklavt, verflucht zu ewiger Verdammnis, unfähig, sich selbst zu helfen. Sie haben es verzweifelt nötig, dass jemand kommt, um ihnen Gnade und Erbarmen zu erweisen. Und wenn das nicht geschieht, haben wir gehört, dann sieht es schlecht aus. Von daher sollten wir uns auch immer wieder daran erinnern lassen, die Botschaft des Evangeliums den Menschen zukommen zu lassen, in unserem Umfeld oder in unserem Verwandten- und Freundeskreis. Noch ist Gnadenzeit, noch kann der Herr herausrufen. Und wir dürfen dafür beten, dass der Herr Gelegenheiten schenkt, wo wir zur rechten Zeit auch das Rechte von unserem Glauben und unserem Herrn und dem Evangelium bezeugen. Aber auch wir brauchen beständige Errettung als Gottes Kinder von der Sünde, weil die Sünde ein ständiges Problem ist. Wir haben das neue Leben in Christus, wir sind in ihm eine neue Schöpfung und wir sind keine Sklaven der Sündenstrafe und Sündenmacht mehr. Doch sind wir noch nicht vollständig verherrlicht. Und daher sind wir dem Einfluss der Sünde immer wieder ausgesetzt. Paulus benennt dieses Problem in Römer 7, wo er sagt, das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und dann kommt der wunderbare Vers 25, wo es heißt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Denn mit ihm kam der Sieg über das Böse in dieser Welt. Und das ist eben auch die gute Botschaft des Evangeliums. Gott liebt Sünder und erweist Gnade an seinen Auserwählten, die ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen, die ihr ganzes Elend vor ihm bekennen, ihre ganze Sündhaftigkeit erkennen, bekennen und Buße tun. Die wissen, dass sie aus sich selber nichts können und tun können. Der Herr sagt, ich bin gekommen für die Armen und Schwachen und Elenden. nicht für die Schriftgelehrten und die Reichen und die meinen, die dieser, die Hochmütigen. Wir haben etwas gehört von diesem Erbe. Doch nicht nur das Erbe, sondern auch die Erben selbst werden aus Gottes Macht bewahrt. Also wir, Gottes Kinder. Interessant ist, dass dieses Wörtchen bewahrt hier zum Schluss ein Wort im Griechischen ist mit einer militärischen Bedeutung, der die Belagerung einer Stadt mit einer Garnison bezeichnet. Wer sollte das dann aus den Händen des Herrn reißen können? Oder wer sollte uns es wegnehmen können? Was könnte unsere größere Hoffnung geben, als das Wissen darum, dass Gottes Macht uns innerlich beschützt, um uns für das Erbe des Heils zu bewahren, bis es uns vor Gottes Angesicht gänzlich offenbar werden wird? Zwar besitzen wir das Heil schon jetzt, doch in seiner ganzen Fülle werden wir es erst bei der Wiederkunft Christi zu der letzten Zeit erleben. Dieser letzte Schritt, die Vollendung also der Seelenseligkeit, wird vollzogen in der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Und das Erbe von uns kann nicht durch feindliche Mächte zerstört werden. Und es kann auch nicht wie eine überreife Frucht verderben oder wie eine welkende Blume verblassen. Es wird von Gott für uns im Himmel aufbewahrt, so dass es uns nicht verloren gehen kann. Und von daher haben wir die sichere Aussicht, einst in den vollen Besitz aller Güter unseres Vaters zu gelangen. Diese Hoffnung ist lebendig und belebt und sie stärkt und hält aufrecht im Leid. Sie erfüllt mit Freude uns auch in schweren Zeiten. Sie ist kein Fantasiegebilde, sondern hat einen festen Grund, den wir haben in unserem lebendigen Heiland. In den Offenbarungen 20 heißt es, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Die Auferstehung von uns findet ihren glanzvollen Abschluss, wenn der Herr wiederkommt. Dann wird das gekrönt werden, was im Glauben hier auf Erden begann. Die Verwandlung unseres Leibes, der dem Tod und der Nichtigkeit ausgeliefert ist, in die Ebenbildlichkeit seines verherrlichten Leibes. In der Auferstehung empfangen wir eine neue himmlische, geistliche Leiblichkeit, in der wir Gott schauen dürfen und auch Christus als der Erstling unter den Auferstandenen wird alle, die ihm angehören, in gleicher Weise bei seiner Wiederkunft lebendig machen. Wunderbare Hoffnung. Der neue Leib wird herrlich sein, gesund, stark und in jeder Hinsicht geeignet für ein tätiges Leben in der neuen Schöpfung, wo wir Gott anbeten und verehren können. Und in dieser Schöpfung, dieser neuen Schöpfung, wird nichts mehr vergeblich sein. Vor allem aber wird es keine Sünde mehr geben. Das Herz des neuen Menschen wird rein sein und in jeder Hinsicht geeignet sein, um zur Ehre Gottes, des Schöpfers, zu leben. Wir erinnern uns, so wie Gott Adam einen Leib gab, wurde er zu einer lebendigen Seele. Und so wird es auch in der Erneuerung sein, wenn Gott uns in der jetzt noch unsichtbaren, dann aber offenbaren neuen Welt einen unsterblichen Leib geben wird. Die neue Schöpfung ist darüber hinaus die Welt, in der wir Gott, unseren Schöpfer und Vater im Himmel, und seinen Sohn Jesus Christus, unseren Erlöser, sehen können. Und was das eigentlich wirklich bedeutet, können wir uns eigentlich gar nicht im Grunde vorstellen. Also ich zumindest kann es nicht. Es ist für mich nicht greifbar. Nun sagt uns aber auch noch Petrus, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Er macht hier deutlich, dass die Lebensbedingungen wirklich ganz anders sind und nicht aus der Erfahrung der gegenwärtigen Welt abgeleitet werden können. Im Gegensatz zu allem Kampf, den wir hier tagtäglich noch zu führen haben, auch mit allen Diskriminierungen zu tun haben, die uns hier begegnen, steht doch demgegenüber die endliche Errettung unserer Seele. In der neuen Schöpfung werden wir leben können, ohne die Bedrohung auch unserer Existenz, durch Hunger, Krankheit oder Tod. Sie wird ihre Frucht geben, ohne die Sorge, dass es eben auch für alle reicht. In den Offenbarungen Kapitel 21 heißt es, und alles Unreine wird nicht in die neue Schöpfung hineinkommen. Noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buche des Lebens des Lammes. Es wird also nichts Böses mehr sein, es wird eine unvorstellbare Herrlichkeit sein, die dort auf uns wartet. Denn die neue Schöpfung ist nicht mehr vergänglich. Und damit sagt die Schrift eben auch, was Gott seinen Kindern als sein Erbe überlässt, ist beständig, es verdirbt nicht und es ist überaus herrlich. Und dann werden wir mit dem Herrn für alle Zeit vereint sein. Es ist aus gegenwärtiger Sicht noch im Himmel, in der unsichtbaren Welt, aber gerade darum kann es so beschaffen sein, dass es eben nicht der Vergänglichkeit unterliegt. Aber auch so, dass es eben nicht beschrieben werden kann, weil es eben unvorstellbar ist. Kommen wir zum Schluss. Wir sehen anhand unseres Textes heute, dass auch im Verständnis des Petrus das Christsein ganz wesentlich bedeutet, eine sehr bestimmte Zukunftshoffnung zu haben. Petrus ist, wie auch Paulus, nicht erpicht darauf zu zeigen, was der Nutzen des Evangeliums und des Christseins für das gegenwärtige Leben ist. Er weist seine Leser, die Gemeinden aller künftigen Zeiten und damit auch uns darauf hin, was es bedeutet, im Zeichen dieser Hoffnung zu leben. Darüber kann man in seinem Brief noch vieles mehr lesen und ich empfehle, das vielleicht auch mal in der privaten Bibellese zu tun. Wir wollen auch festhalten, dass der Heiligen Schrift die modernen Fragestellungen fremd sind, nämlich wie man sein Leben möglichst problemfrei oder stressfrei leben kann. Wie man die Klippen des Schicksals möglichst geschickt umschifft, wie man seine Beziehungen zu anderen Menschen harmonisch gestalten kann. Wie man sich gesund ernährt und Krankheiten möglichst vermeidet. Oder auch wie man erfolgreiches Zeitmanagement betreibt. Hier gilt nicht, dass diese innerweltlichen Angelegenheiten unwichtig wären und dass unser Glaube keine Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche unserem Leben hätte. Im Gegenteil, wenn wir das Neue Testament daraufhin durchlesen, werden wir viele Aussagen finden, die sich auf das praktische Leben beziehen. Doch die Verbesserung des irdischen Lebens und die Bewältigung von Schicksalsschlägen ist nicht das Ziel des Evangeliums, sondern die Vergebung der Sünden und die endliche Errettung zu einem ewigen Leben. Und damit sage ich auch, christliche Versammlungen sollten sich nicht darauf beschränken, fromme Lebensweisheiten zu vermitteln, sondern sie sollten vor allem wieder von Sünde und Vergebung, von der Wiederkunft Christi zum Gericht, von der Verdammnis, aber auch von allem, vom ewigen Leben der neuen Schöpfung, der Freude im Himmel über die endliche Erlösung und über die Ehre Gottes, über den Ausgang der Weltgeschichte sprechen. Und das ist, wie Petrus hier sagt, das Ziel des Glaubens. Dieses vor Augen zu haben und auf dieses hinzuleben, soll und muss der Inhalt unseres Lebens sein. Von daher lasst euch zum Schluss ermahnen und dass wir uns diese Einsichten merken, sie festschreiben in unserem Herzen, die Petrus hier vorträgt. Denn sie helfen uns nicht nur, Krankheit und Leid zu bewältigen, die uns vielleicht betreffen mögen, sondern auch ermöglichen auch mögliche Diskriminierung von Seiten der Gesellschaft oder des Staates in Geduld zu ertragen. Dann geben wir damit Gott die Ehre und halten das, was er uns zugesagt hat, für das Bessere und Größere. Und wenn wir uns in Trübsalen, Versuchungen und Anfechtungen befinden sollten, werden uns 5 Elemente gesagt, die uns Freude bringen. Zum ersten unser sicheres Erbe, zweitens ein erprobter Glaube, drittens die versprochene Herrlichkeit, viertens die persönliche Gemeinschaft und fünftens eine gegenwärtige Erlösung. Und solcher Art ist die Freude, die Gott denen schenkt, die auf ihn vertrauen und die über die zeitlichen Trübsale hinweg auf die Herrlichkeit ihres ewigen Erbes schauen. Die Freude, die du erfährst, nachdem dein Glaube als echt erprobt worden ist, besteht weitgehend aus deinen gegenwärtigen Segnungen und deiner Heilsgewissheit. Möge auch unser Blick dahin gerichtet sein, jeden neuen Tag. Darum fürchtet euch nicht vor Trübsalen, wenn sie euch auf eurem Weg begegnen. Habt Mut. Petrus sagt im 5. Kapitel des 1. Briefes, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Wenn wir allerdings vergessen, Gottes Kinder zu sein, werden wir auch anfangen, so zu handeln, als sei diese Welt das Einzige, für die wir leben. Und dann muss uns Gott auch wieder einmal in seine Schule nehmen, um unser Verhalten zu verändern, um uns wieder den rechten Blick zu schenken. Und dann, wenn wir doch eines Tages so sein, wie Gott uns haben wollte, und wir werden die Herrlichkeit unseres Erbes im Himmel voll erfassen. Und bis dahin sinnen wir auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erde ist, richten unseren Blick auf das Erbteil und danken Gott dafür. Das wird uns helfen, über deine und meine gegenwärtigen Umstände hinweg auf die Herrlichkeit zu blicken, die auf uns wartet, wenn der Herr Jesus Christus uns heimruft oder aber seine Gemeinde entrückt. Amen.